لكل أحبائنا المستمعين بتحسنوا تفوتوا على صفحة الجو فولنتير وتسجلوا عنا برنامج انجاجيتا نيوكومار وتتطوعوا وفي فوائد كتير لأننا كقادمين جدد على برلين.
Das war Arabisch von Rami Al-Saleh. Er ist Volunteer Coach bei Go Volunteer und ihr hört jetzt gute Ideen, der Interview Podcast von Start Next mit Thomas Noppen, Geschäftsführer von Go Volunteer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge gute Ideen, der Interview Podcast von Start Next. Mein Name ist Shai Hoffmann, ich bin Projektberater und neben mir sitzt
Michael und ich bin auch Projektberater.
Der Herr Schmidt ist neben mir und wir freuen uns heute ganz besonders, zwei tolle Gäste begrüßen zu dürfen. Ein Projekt, was Ende 2015 bis Anfang 2016 bei uns auf der Plattform lief. Und bitte macht mal jetzt die Hände zusammen und klatscht ganz laut für Thomas Noppen und Rami Al-Saleh von Go Volunteer.
Hi. Danke.
Okay, ich mach's für euch. Herzlich willkommen. Genau. Klatscht euch mal selbst. Genau. Ja, super. Go Volunteer. Ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen, was ist Go Volunteer?
Go Volunteer ist im Kern eine Ehrenamtsplattform. Wir sind 2015 gestartet. Und wir bringen über die Plattform ehrenamtliche und soziale Projekte zusammen. Das heißt, wir wollen jedem und jeder genau das Projekt, das Engagement finden oder Leute sollen das finden auf der Plattform, das zu denen passt, damit man es trotz vollem Terminkalender und mit der ganzen Motivation, die man mitbringt, schnell und einfach findet. Wir sind mittlerweile in ganz Deutschland, also in 250 Städten in Deutschland, haben sich Projekte angemeldet auf govolunteer.com.
Aber nicht nur Deutschland, ne?
Nicht nur Deutschland, genau, auch Österreich und Schweiz, aber Fokus war dann vor allem auf Deutschland. Und darüber hinaus, also neben dieser Plattform, machen wir ganz viel Community-Arbeit. Also wir haben festgestellt, dass online nicht alles ist. Man will die Leute auch, oder man muss die Leute auch offline zusammenbringen, damit sie motiviert bleiben, eine Community, ein Wir-Gefühl entwickeln. Das heißt, wir machen viele Events, gerade in Berlin. Und das Dritte, was wir machen, um die Leute erst abzuholen, so in ihrem Alltag und dafür zu sensibilisieren, dass das Engagement wichtig ist für eine offene Gesellschaft, machen wir ganz viel Kommunikationsarbeit, Kampagnen. Aktuell läuft eine große Kampagne, eine Außenwerbekampagne mit Ströer zusammen, wo wir Leute so im Alltag für ein Engagement gewinnen möchten.
Ich finde es immer total spannend, weil es gibt ja ganz viele Hörer, Hörerinnen, die vielleicht eine Kampagne planen und sagen, okay, wenn ich jetzt eine gute Idee habe, dann starte ich eine Crowdfunding-Kampagne, aber was dann? Ich habe jetzt gerade eingangs ja schon erwähnt, Ende 2015 seid ihr gestartet.
Mitte sozusagen. Oder, also GoVolunteer ist sogar Mitte schon gestartet.
Aber das ist die Crowdfunding-Kampagne lief,
genau,
lief
sozusagen die erste.
Dezember 2015 bis Anfang 2016. Ihr seid aber Mitte 2015 aus einem ganz bestimmten Grund gestartet, nämlich weil Menschen, wunderbare Menschen wie Rami Al-Saleh zum Beispiel, klingt ein bisschen wie so ein Fußballstar, finde ich, nach Deutschland gekommen sind. Und Rami, du bist jetzt bei Go Volunteer. Was machst du da?
Also ich leite den Bereich Coaching. Also ich bin Volunteer Coaching und bin ich Ansprechpartner für unsere Teilnehmer beim das Programm Engagierter Newcomer, der letztes Jahr im April angefangen ist.
Und in was coachst du die Volunteere? Also wie schaut das genau aus?
Volunteere.
Die Volunteere. Ja. Also die Teilnehmer, wenn sie bei uns anmelden, führen wir mit denen Erstgespräche, um die zu beraten, was von Organisationen, die sie bei denen engagieren können. Und dann gehen wir mit denen zum die Kennenlerngespräche, wo die dann die Organisation besser kennenlernen. Und da sitzen wir mit dem in der Kommunikation. Also wir haben dann vor allem unsere Workshop, die wir auch selber anbieten.
Also vielleicht dazu nochmal, wir machen neben der Arbeit über die Plattform GoVolunteer seit anderthalb Jahren das Projekt Engagierte Newcomer und da vermitteln wir mit Fokus auf Geflüchtete und Migranten. Und diese Menschen vermitteln wir in Ehrenamt. Und die Idee dahinter ist, dass wir da viel individueller uns anschauen, wo stehen die Leute, wie können wir denen helfen, in Ehrenamt zu finden. Und das machen wir auch nicht einfach so aus Zufall, sondern weil wir sagen, dass gerade Menschen, die neu in Deutschland sind, ein Ehrenamt helfen kann, um die ersten Schritte zu machen für ihr Leben in Deutschland. Also Viele Leute kommen noch nicht in den Arbeitsmarkt rein, darüber können sie Arbeitserfahrung sammeln, Deutsch lernen und ganz wichtige Kontakte knüpfen. Und Volunteer-Coaching ist ebenso der Bereich, der da die Leute, sich mit den Leuten trifft, schaut, wo steht ihr, wie gut ist dein Deutsch, welches Engagement passt, was interessiert euch und dann über 3 Monate begleitet.
Aber das, weil ich habe mich früher nämlich immer gewundert oder habe mir darüber Gedanken gemacht, dass wenn Geflüchtete hier ankommen, sie oft hochtraumatisiert sind. Also dieser Schritt, sie wirklich für ein Ehrenamt zu begeistern, kommt wahrscheinlich viel, viel später, quasi nach der Traumabewältigung, nach einem gewissen, nach einer psychischen Stabilitätsphase wahrscheinlich. Deswegen finde ich das so wichtig und so schön, dass das Go Volunteer mit Geflüchteten zusammenarbeitet oder mittlerweile mit Neuankömmlingen sozusagen oder Neuangekommenen wie Rami, die sozusagen ebenbürdig und auf Augenhöhe mit den Menschen kommunizieren. Aber wie war das am Anfang? War das nicht, ich kann mir vorstellen, es war wahnsinnig schwer, weil ihr sagt, Fokus auf Geflüchtete, wahnsinnig schwer an Geflüchtete ranzukommen, oder?
Ja, also war ein bisschen schwierig am Anfang, weil das Engagement ist nicht so bekannt in unseren Ländern wie hier in Deutschland. Und da mussten wir zuerst die Leute auf ja, da bringen und dann erzählen, was das Engagement bringt, also dass man seine Sprache damit verbessern kann, neue Leute kennenlernen und auch Erfahrung sammeln, wie man hier in Deutschland arbeitet. Also das hat mich auch selber am Anfang geholfen, als ich nach Deutschland gekommen bin, wo man am Anfang nicht arbeiten kann. Da muss man seine Sprache verbessern und ausüben. Reicht nicht nur, was man in der Schule lernt. Und weil man nicht arbeiten darf, also ist die einzige Chance ist, man sich zu engagieren. Und dann habe ich mich bei Heimat engagiert. Und das hat mich viel geholfen, also meine Sprache zu verbessern, neue Leute kennenzulernen. Und habe ich am Ende auch einen Job bei GoVolunteer bekommen.
Für alle, die sich jetzt fragen, hi Mate, ne? Also vielleicht habt ihr Thomas Noppen, der nennt sich aber auch manchmal Tom Noppen, vielleicht habt ihr ihn von der Stimme her erkannt, nämlich du bist auch Gründer von Hi Mate und Hi Mate war sogar auch ein Crowdfunding, eine Crowdfunding-Kampagne auf unserer Plattform, die wir hier auch in den Shownotes nochmal verlinken. Vielleicht ganz kurz, weil Rami jetzt gerade Hi Mate erwähnt hat, was macht Hi Mate?
Heimat bringt Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammen. Also zwei Aspekte dabei. Das eine sind kulturelle Hintergründe und das andere sind unterschiedliche finanzielle Hintergründe. Das heißt, Menschen mit wenig Geld haben oft keinen Zugang zur Gesellschaft, genauso wie Menschen, die neu in Deutschland sind. Sie wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Und das führt dazu, dass Leute isoliert zu Hause bleiben und die Gesellschaft, wir erleben es auch in ganz anderen Bereichen, immer mehr auseinanderdriftet. Mhm. Menschen
Diese
reden nicht miteinander.
Bekannten Filterblasen,
genau.
Die sich bilden.
Ja. Und das wollen wir ändern und das tun wir, indem wir kulturelle oder Freizeitmomente schaffen, wo Menschen sich ganz unkompliziert und auf Augenhöhe begegnen. Wir haben eine Online-Plattform, eine Gutscheinplattform. Da bieten Unternehmen wie Kinos, Theater, Sportvereine, also Hertha oder Alba Berlin, Cafés, kostenlose Gutscheine an. Wir vermitteln die an Menschen mit geringem Einkommen und bringen die dann über so ein Plus-1-Tandem-Modell mit Menschen zusammen. Machen auch sehr viele eigene Events und das funktioniert in Berlin, Düsseldorf und Lübeck mittlerweile ziemlich gut. Und ja, Rami ist, ich glaube, so 2016 dazugekommen und tatsächlich war das für uns immer super wichtig, diese Perspektive nicht nur irgendwie vor Ort mal abzufragen, sondern im Team zu haben und auch danach sehr stark zu entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Wir haben dadurch ein paar Mal wirklich unseren Fokus, unsere Richtung auch stark verändert. Das tat mir ehrlich gesagt auch manchmal, fiel mir auch gar nicht so leicht manchmal, weil ich dachte so, ey, ich hab's, das ist doch irgendwie super, so wie wir es machen, aber die Zielgruppe, der Alltag sah halt anders aus und das hat uns also nicht nur geholfen, jetzt Angebote zu übersetzen oder vor Ort mal vorzustellen, sondern wirklich auch strategisch zu schauen, wie sind wir an der Realität der Menschen dran. Und das war auch, ehrlich gesagt, ein Grund, warum für mich gar kein Zweifel bestand, dass Rami genau der Richtige ist, das auch in unserem Programm bei GoVolunteer zu tun.
Und wie viele Neuangekommene arbeiten jetzt gerade bei GoVolunteer und Heimat vielleicht? Aber, oder GoVolunteer?
Ja, relativ große Zahl habe ich gelesen auf eurer Seite, um die ein Drittel Hat selbst Migrationshintergrund?
Ja, genau. Also wenn man jetzt das feste Team nimmt, da haben wir jetzt, das ist ja jetzt der Bereich Coaching, da haben wir zwei feste Stellen, da macht Rami die andere. Die andere Stelle ist noch von der Patricia Jankowski, seiner Kollegin, unserer Kollegin, ist die besetzt. Das heißt, die teilen sich so den Bereich Community und Coaching. Also Community heißt auch Events veranstalten, vor Ort in die Unterkünfte gehen. Und dann haben wir aber noch über das Kernteam, also so die festen Stellen, das sind mittlerweile so um die 12, kommen halt noch Praktikanten, auch viele Ehrenamtliche, und da kommen wir gerade darüber, kommen wir halt auf so eine Zahl. Und das vor allem aber im Bereich Coaching, also da ist es vor allem wichtig, weil da ist der Kontakt zur Zielgruppe, zu dieser Zielgruppe.
Ich glaube, gerade die Zahl mit dem ein Drittel, das haben wir uns gerade ein bisschen falsch verstanden gehabt. Ich meinte die Zahl der Nutzer von GoVolunteer, davon ist ein Drittel ungefähr, hat selbst einen Migrationshintergrund. Das war gerade gar nicht so auf euer Team, auf euer Team gedacht, genau.
Ja, aber es passt auch darauf.
Passt auch darauf.
Gut. Also gerade so im Bereich Coaching ist es halt auch wichtig, wie ich eben beschrieben habe, dass wir die Leute dabei haben. Es ist auch darüber hinaus ein riesiger Vertrauensaspekt. Also das haben wir auch gesehen, dass es ein Unterschied ist, wenn ich mich in eine Unterkunft stelle und den Leuten erzähle, ey, wir haben hier irgendwie ein cooles Angebot, mach das mal.
Ja.
Oder wenn Rami oder Leute, die den Leuten schon bekannt sind, das tun, weil dann ist bereits Vertrauensverhältnis da, und wenn ein Kumpel mir erzählt, mach das mal, das ist gut für dich, dann ist das natürlich was anderes, als wenn sich jemand Fremdes dahin stellt, in einem Land, in dem ich noch nicht lange lebe, in einer Sprache, die ich noch nicht lange spreche. Und deswegen ist es für uns.
Ich hab ja nicht viel mitgenommen in meinem BWL-Studium, aber eines davon, was ich mitgenommen habe, ist tatsächlich das Word of Mouth, also Mund-zu-Mund-Propaganda und Empfehlungen, das Nonplusultra sind. Also das ist die beste und effektivste Marketingmethode. Und wenn das gut funktioniert, ist das großartig. Und ihr habt da was Tolles geschaffen. Wir haben auch recherchiert, dass sich ungefähr mittlerweile 30 Millionen Bundesbürger und Bürgerinnen in Deutschland engagieren, ehrenamtlich. Das ist ein enormes Potenzial, was Malte, ist, glaube ich, der Gründer von GoVolunteer, Malte Bedürftig, der hat sich gedacht, warum digitalisieren wir die Ehrenamtshilfe nicht? Und wie wird das angenommen? Ich kann mir vorstellen, wenn das so eine Zahl ist, über 30 Millionen Menschen, die sich engagieren, und es gibt so eine digitale Hilfe mit einem, man sieht es auch in eurem Video auf der Crowdfunding-Kampagne, mit so einem relativ benutzerfreundlichen UX-Design, mit einem Kalender, wo man sich eintragen kann. Hast du da nicht wahnsinnig viel zu tun, Rami? Also wenn du wirklich jeden Einzelnen, der sich da anmeldet, coachst, dann ist es ja eine Ehre, dass du heute hier sitzt, mit deiner Hündin, Charme.
Wir haben ja auch einen Hund zu Gast gerade. Das ist
gut. Ja, genau.
Eine Hündin, süße, besser gesagt.
Eine sehr süße Hündin, ja.
Charme heißt sie.
Ja, also nicht alle die Nutzer von GoVolunteer machen wir vor den Coaching, also nur für das Programm engagierte Newcomer, die sind also die Migranten und die Geflüchteten. Und die Leute, die nicht selber allein können, also Bewerbung an die Organisation schicken, die nicht selber das gemacht haben vorher. Also das ist wirklich nur für die Newcomer. Und da haben wir jetzt über 90 Teilnehmer, die sind schon jetzt gematcht. Also, und über 300 Teilnehmer, die haben bei uns angemeldet. Also.
Ja, also wir haben die Plattform, das sind um die 3.500 Nutzer, Projekte, so, Nutzer sind deutlich mehr.
120.000.
Genau.
Oh yeah.
So genau, 3.500 Projekte in Deutschland, und natürlich betreuen wir die nicht alle also individuell, weil das ist die Idee hinter der Plattform, dass es sehr einfach zugänglich ist, dass man schnell was findet, dass es auch ansprechend ist, also die meisten Seiten, die man so findet, es gibt auch andere Ehrenamtsbörsen, ganz viele Offline-Angebote, aber die sind, sagen wir oft, so ein bisschen angestaubt, die holen die Leute auch nicht in ihrem Instagram Live jeden Tag ab, und das ist irgendwie so nicht das, wo man mal schnell draufklickt und dann geht man einfach hin. Mhm. Und wir wollen da gerade kleinen Projekten auch helfen, dass sie sich halt einer größeren Öffentlichkeit zeigen können, dass sie sich ein Profil anlegen, wenn sie vielleicht sich keine Website leisten können. Aber engagierte Newcomer, da geht es eben wirklich darum, dass wir individuell beraten. Also dass wir auch darüber hinausgehen, jetzt eine Online-Plattform bereitzustellen, sondern wirklich auch uns die Leute anschauen, wo wir sie abholen müssen. Und auch, das hatte ich noch nicht gesagt, also das eine ist, wir vermitteln die Leute in Engagement. Das heißt, da lernen sie quasi so Learning by Doing auf dem Projekt über 3 Monate. Aber wir qualifizieren auch konkret. Also es gibt dann Workshops jede Woche zu ganz verschiedenen Themen, von sowas wie finde ich meine Stärken bis hin, wie werde ich professioneller und wie schreibe ich ein CV, wie läuft ein Bewerbungsgespräch ab und so weiter. Oder auch ein Workshop zum deutschen Gesundheitssystem ist dann auch nicht so geläufig. Und so schauen wir eben, dass die Leute jetzt nicht irgendwie so nicht sich nur engagieren, sondern dass sie am Ende auch wirklich vorbereiteter sind auf den Arbeitsmarkt und dann konkret auch vorweisen können, dass sie was gemacht haben hier in Deutschland.
Was macht es denn mit den Menschen, Rami? Also wenn sozusagen ein Geflüchteter, der bereit ist, sich ehrenamtlich zu engagieren, sich bei dir meldet und sagt so, ich möchte was tun, was beobachtest du, nachdem du oder während du mit diesen Menschen arbeitest?
Also die Hauptsache, dass ich am Anfang zu erkennen, was die Teilnehmer interessiert oder was ist seine Motivation. Also, weil es gibt Leute, die ihre Motivation ist, die Sprache zu verbessern. Gibt es Leute, ihre Motivation, neue Leute kennenzulernen. Oder gibt es Leute, die wollen in bestimmtes Bereich Erfahrung sammeln. Und das ist der Hauptfokus, also für mich, das zu wissen. Und dann weiß ich, was von ihm von Projekten was sind. Und dann suche ich ein paar Vorschläge von ihm raus und dann präsentiere ich das beim ersten Gespräch. Und dann wurde das am Ende immer gut klappen.
Ach so, und sozusagen, wenn die sich anmelden für diese Qualifizierungsworkshops, dann müssen die Fragebögen ausfüllen oder wie melden sie sich an? Weil du sagst, zum ersten Gespräch präsentierst du denen schon Projekte.
Also wenn sie komplett bei unserem Programm anmelden, gibt es ein Online-Formular, das sie ausfüllen müssen, wo wir dann dadurch erfahren, ihre Verfügbarkeit, und seine Interesse und wo er wohnt und so, das, was wir für unsere Projekte paar Vorschläge vorbereiten können, also die ihm passen konnte. Aber für die Workshop reicht man ein E-Mail rauszuschicken, also, nur dass ich will teilnehmen in diesem Workshop oder auf Facebook auch zu sagen.
Okay, du bist 4 Jahre schon hier, ne? Also, ja, seit 2015. Du sprichst krass Deutsch. Finde ich richtig, richtig gut. Alle Achtung, ich hätte wahrscheinlich Deutsch. Deutsch ist so eine schwere Sprache. Fällt mir sogar manchmal noch schwer. Wahnsinn, ich zieh den Hut, Rami. Danke. Mashallah, wie man sagt.
Danke. Mashallah. Also das hat mich wirklich geholfen, dass ich bei Heimat mich engagiert habe. Und dadurch das Arbeit mit dem Team und so habe ich dann meine Sprache wirklich ausgeübt und verbessert. Wenn ich diese Chance nicht hätte, hätte ich so nicht jetzt mit euch gesprochen.
Also Rami ist gleichzeitig, bevor es das Programm Engagierte Newcomer überhaupt gab, so das Paradebeispiel dafür, wie es funktionieren kann, also wie wir uns das vorstellen. Also dass Leute halt auch jetzt nicht nur qualifiziert werden oder von einer Maßnahme in die nächste geschickt werden, weil sich das mal irgendwer überlegt hat, sondern dass sie konkret vor Ort mitarbeiten und auch sich, natürlich braucht es auch Initiative, aber so lernt man halt auch einfach sehr schnell das ganze Deutsch, was man vielleicht im Kurs mitkriegt, anzuwenden. Man lernt, wie in Deutschland so die Arbeitskultur manchmal ist oder generell ist. Und das hat uns dann auch sehr motiviert, das noch größer auszubauen und weiteren und mehr Menschen zur Verfügung zu stellen.
Ich frage mich gerade, ist das nicht eigentlich Aufgabe des Staates? Und wir übernehmen sozusagen als Zivilgesellschaft diese Aufgabe. Aber eigentlich müsste es doch im Interesse des Staates sein, des Heimatministeriums von Horst Seehofer, dass Menschen wie Rami, die hier neu ankommen, sich zu Hause fühlen und sich schnell zu Hause fühlen.
Ja und nein. Also ich nehme jede größere Förderung für das Ding natürlich sofort an. Vorausgesetzt, ich habe damit nicht mehr Arbeit.
Das war auch ein Wink in den Zaunfall.
Darüber hinaus glaube ich aber, also ja, man kann jetzt bestimmt lange darüber reden, welche Versäumnisse es gab vom Staat, aber ich glaube auch, dass Innovation und solche Lösungen aus der Zivilgesellschaft meistens kommen und das ist auch gut so. Also ein Willkommensgefühl entsteht nicht, weil Horst Seehofer auf einmal sagt, ihr seid alle willkommen, wäre vielleicht auch mal schön. Aber ich glaube, dass so eine Kultur und auch Lösungen, die funktionieren, entstehen meistens, weil sich Leute zusammentun und Projekte gründen, Initiativen voranbringen. Und dann denke ich, das stimmt schon. Ich glaube, dass viel mehr Projekte, die bewiesen haben, dass sie auch funktionieren. Also ich nehme jetzt mal ganz unvoreingenommen die Projekte Heimat und GoVolunteer mir raus. Dass man da es einfacher haben müsste, sowas auch in eine stetige Förderung oder Unterstützung zu überführen. Aber es ist leider bis heute so, dass wir halt auch sehr viel Zeit damit verbringen, Förderanträge zu schreiben. Und auch das ist ja dann immer auf eine gewisse Zeit. Dann muss man schauen, dass es verlängert wird. Dann muss man hoffen, dass das Thema nicht irgendwann uninteressant wird und man sich neu erfinden muss oder halt aufhört. Und man muss sich so sein Geld natürlich zusammensuchen. Deswegen auch Crowdfunding-Kampagnen. Wir haben auch kleinere Modelle, womit wir selbst Geld verdienen. Aber ja, gerade in diese Richtung, glaube ich, könnte es noch deutlich einfacher sein.
Also auf die kommen wir auch nochmal zu sprechen, weil ja. Ich finde es in Anschluss einer Crowdfunding-Kampagne, sich zu fragen, wie will man dann eigentlich sein Erlösmodell gestalten, ist total wichtig. Aber für alle Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt gerade fragen, so, wieso muss man immer Projektanträge schreiben. Leider ist es in Deutschland so, für alle, die vielleicht noch nie irgendwas mit einem Verein oder mit einem gemeinnützigen Träger zu tun hatten, in Deutschland ist es so, dass viele ehrenamtliche Institutionen, wie beispielsweise GoVolunteer, ihr seid ein e.V. oder was seid ihr?
Genau.
Ein eingetragener Verein, dass die leider keine Strukturfinanzierung bekommen. Das heißt, GoVolunteer hat Büroräume und muss Miete zahlen, hat monatliche Fixkosten und die sind leider nicht abgedeckt in einer Strukturfinanzierung. Das ist ganz, ganz selten, dass vielleicht mal eine Stiftung irgendwie sagt, so hey, wir fördern euch jetzt so fünf Jahre, weil wir gut finden, was ihr macht und wir geben euch sozusagen die Kosten für die Infrastruktur, Büro, Arbeitsplätze, Mitarbeiter geben wir euch und dann könnt ihr Projekte machen. So ist es leider nicht, sondern GoVolunteer und Heimat müssen halt jedes Mal sich angucken da draußen auf dem Markt, welches Bundesministerium, welche Bundesprogramme oder Fördertöpfe gerade ausschreibt und dann müsst ihr sozusagen euch wirklich individuell überlegen, welches Projekt passt zu diesen Töpfen und oder was machen wir und welcher Fördertopf passt zu uns und dann ist es auch immer noch nicht garantiert, dass man dann Gelder bekommt. Also das ist auch ein schon sehr, sehr lang diskutiertes Thema, ob man vielleicht nicht mal eine Strukturfinanzierung einführt, um nicht dieses Hasseln von eingetragenen Vereinen oder ehrenamtlichen Strukturen so entlastet sozusagen und ihnen wirklich die Möglichkeit gibt, sich auf ihr Kernthema zu konzentrieren. Und das ist oftmals nicht so.
Generell ist es einfach mit sehr viel Aufwand verbunden. Also es ist, glaube ich, es ist total okay, finde ich, dass auch geprüft wird, welches Projekt macht denn überhaupt gute Arbeit oder liefert auch Wirkung. Aber so in der Berichterstattung, in der Antragstellung ist, also das, da kann man, also nur in der Berichterstattung könnte man eine geförderte Stelle vom Zeitaufwand schon mal ausklammern, die sich nur um den Overhead kümmert, im Prinzip. Und das ist ja, kann ja auch nicht im Sinne der EU oder von einem Staat sein, denken wir zumindest.
Ja, ich meine, das ist ja dann auch fast Verschwendung von Ressourcen, wenn du eine ganze Stelle hast, die ganze Zeit nur die Anträge schreibt.
Die Stelle gibt es natürlich nie wirklich, weil es sind natürlich, machst du ja immer direkte Projektarbeit, aber so vom Zeitaufwand.
Vom Zeitaufwand her müsste es ja eigentlich geben. Ja.
Aber ich finde, du hast ein sehr spannendes Stichwort genannt, nämlich Wirkung. Wie messt ihr denn eigentlich Wirkung? Wie messt ihr, ob eine vermittelte Stelle von einem Newcomer fruchtet? Woran? Was sind die Faktoren? Ist das das Level der Deutschkenntnisse, die Häufigkeit, in der der Geflüchtete in eine deutsche Kneipe geht? Also was sind so Erfolgsfaktoren?
Also es gibt immer nach unserem Programm, also nach den 3 Monaten, einen Feedback-Kurs, nennen wir, oder Reflexion-Kurs, wo alle unsere Teilnehmer da kommen und dann ihren Feedback sagen. Da sagen sie, was sie in diesen 3 Monaten gelernt haben, was sie, wo haben sie auch ihre Kompetenz entwickelt. Ja, also wir haben bald Teilnehmer, die haben direkt nach ihrem Engagement also einen Job gefunden. Oder ein Teilnehmer, der hat einen Schiedsrichter Ausbildung gemacht, ja, und jetzt arbeitet er als Schiedsrichter. Wir haben einen
Teilnehmer. Kann man richtig als Schiedsrichter arbeiten und Geld verdienen?
Also, ja.
Ich glaube, ich werde Schiedsrichter. Das ist ja großartig. Das muss ich mir mal überlegen. Okay,
manche Stadion.
Lieber nicht. Hast du richtig Schiedsrichter für die Bundesliga, oder was?
Nee, nicht Fußball-Bundesliga. Nee, auf dem Niveau noch nicht.
Nee, aber ich glaube, das geht auch für kleinere Spiele schon.
Also, okay. Ja, da verdient man Geld. Okay.
Kriegst du sowas, zumindest eine Aufwandsentschädigung, nehme ich jetzt mal schwer an.
Also man guckt sich an, was passiert sozusagen nach diesen Qualifizierungsworkshops, was sind die Perspektiven?
Ja, genau. Also in so Fällen, wo wir direkt sehen, die haben danach was gefunden, was sie ohne uns nicht gefunden hätten. Das ist natürlich der beste Fall. Also es gab auch Leute, die haben dann ihr Engagement verlängert, zu einem freiwilligen sozialen Jahr zum Beispiel. Manche haben einen Job gefunden, das ist so der Best Case. Wir schauen uns auch in dem halben Jahr nach dem Engagement an, was aus den Leuten geworden ist. Also alle, die bei uns im Programm waren, werden Alumni. Das heißt, wir sind weiter in Kontakt, die werden auch weiter haben die Zugang zu allen Veranstaltungen, die es gibt. Und dann schauen wir halt, wo sind die gelandet. Und das Programm läuft jetzt eben mit Teilnehmern seit letztem September. Das heißt, ja, jetzt sind wir halt, wir schauen uns jetzt gerade an, wo es hinführt. Aber bislang sind die Ergebnisse sehr gut. Also es hilft den Leuten sehr dabei, so elementare Schritte zu machen, um hier anzukommen. Es gibt natürlich harte Faktoren, hat die Person jetzt Arbeit gefunden oder nicht. Und dann gibt es aber auch ganz viele weiche, wie fühlt sich jetzt eine Person nach den 3 Monaten. Und das sind dann oft eben Dinge, wo man natürlich nie genau sagen kann, erzählt die Person jetzt dir die Wahrheit? Also ist die Person jetzt, fühlt sie sich jetzt besser aufgehoben in Deutschland? Aber wir merken das schon daran, dass Leute auch zu Community-Events öfter auftauchen, wo am Anfang irgendwie so sehr Berührungsängste auch spürbar sind und Leute immer mehr auftauchen, sich einbringen und manchmal auch fragen, ob sie bei uns nicht noch mithelfen wollen. Also manchmal fast schon übermotiviert, wo man sagen muss, okay, du kannst auch.
So viel Kontakt mit dir wollen wir nicht.
Genau, jetzt reicht's. Nee, aber das vierte Engagement wird vielleicht irgendwann zu viel. Ne? Und sowas beobachten wir natürlich auch und da ist natürlich schon die Herausforderung, sowas dann auch messbar in Zahlen irgendwie mal abzubilden und daran arbeiten wir. Bei Heimate nur, um das darauf auszuweiten, da schauen wir uns zum Beispiel an, wie viele Gutscheine gehen raus, also ganz klar auf der Zahl basieren. Wir wissen natürlich dann immer noch nicht, wie viele Freundschaften entstehen auf so einem Konzert, aber für uns ist ein erster Schritt, die Leute überhaupt aus ihrer Unterkunft zum Beispiel rauszuholen. Ganz viele Leute leben immer noch in Unterkünften nach 4 Jahren, sind da auch sehr isoliert. Wenn wir es schaffen, die Leute allein mal rauszukriegen und so ein bisschen den Alltag denen zurückzugeben, dann ist es für uns schon ein riesiger Schritt. Und dann danach folgen natürlich Dinge wie Netzwerk bauen, Arbeit finden, Sprache und so weiter.
Wie kommen denn, also was mich auch interessiert gerade ist, wie werden Geflüchtete auf euch aufmerksam? Also geht ihr aktiv zu den Unterkünften zum Beispiel und macht auf euer Programm aufmerksam? Oder wie kommuniziert ihr euer Projekt sozusagen?
Ja, also wir fokussieren uns auf die Direktmarketing, also dass wir direkt an die Leute zugehen, den ansprechen, zum Unterkunft, Sprache, Kaffee oder Sprachschule. Wir verteilen Flyer, waren wir einmal neben einer Moschee, haben wir auch dort Flyer verteilen. Gehen wir zum Veranstaltung, wo unsere potenzielle Teilnehmer sein konnte. Also sind so mehr aktiv, wie auch auf Social Media, also auf Facebook. Wir posten auch viele Gruppen, es gibt viele Gruppen, die sind hier in Deutschland jetzt erfunden. Zum Beispiel eine Gruppe für Syrer, eine Gruppe für spanische Leute, da haben wir auch immer. Also ich bin nicht allein im Team, ich bin mit 10 Leuten, also beim Coaching-Team.
10 Leute seid ihr?
Ja, es sind 10 Leute. Also ja. Und wir haben viele Leute, die aus Spanien, aus Syrien, aus Italien, und jeder postet in seine Gruppe und dann haben wir so viele Teilnehmer. Also.
Und wie wird das so angenommen? Also könnt ihr euch kaum retten sozusagen vor Anfragen oder?
Ja, mittlerweile kann man das tatsächlich so sagen. Also wir sind, wenn man sich jetzt nur mal so die Zahlen, die wir im Projektantrag versprochen haben, anschaut, dann sind wir längst weit über dem Soll.
Sehr gut.
Und cool. Wir haben aber, lass mich nicht lügen. Also wir haben jetzt, glaube ich, 90 aktive Teilnehmer bzw. Absolventen. Mhm. Und wir haben aber über 300 Anmeldungen. Das heißt, wir müssen halt jetzt auch schauen, dass wir die dann auch zeitnah in Projekte vermittelt kriegen. Klar ist unser Team auch nicht, ist auch begrenzt. Das heißt, wir können nicht 300 gleichzeitig laufen lassen gerade noch, aber wir arbeiten dran, dass das irgendwann mal so sein kann. Also unsere Prozesse werden ja auch besser und angenommen wird es auf jeden Fall sehr gut. Leute begreifen auch, dass das eine sehr gute Chance ist, um ganz wichtige Schritte zu machen. Und es spricht sich dann halt rum. Also diese Mundpropaganda ist halt wirklich ganz elementar, dass Leute halt schon mal davon gehört haben und wissen, dass da Leute auch erfolgreich daraus hervorgegangen sind und dass es keine Zeitverschwendung ist, weil das beschäftigt die Leute natürlich schon bei all den Angeboten und Kursen, die sie machen müssen. Mache ich das jetzt auch noch? Bringt mir das überhaupt was oder spare ich es mir?
Ich muss gestehen, ich lebe, glaube ich, auch so ein bisschen in meiner Blase. Und wenn wir schon Rami hier sitzen haben, der vor 4 Jahren nach Deutschland gekommen ist, würde ich dich total gerne fragen, Rami, wie hast du dich hier eingefunden? Wie geht es dir hier in Deutschland nach 4 Jahren? Du hast eine total süße Hündin, Husky, ne?
Ja.
Krasse Augenfarben übrigens.
Zwei verschiedene Farben.
Schade, dass wir jetzt nicht kurz das Bildchen beim Podcast anmachen können und damit ihr diesen tollen Hund, diese Hündin seht.
Wir machen noch ein Bild, genau, da kommt er mit rein.
Go Volunteer. Ja. Dann gibt es einen Mega-Ansturm. Alle wollen diesen Hund ausführen oder diese Hündin. Aber wie geht's dir hier in Deutschland? Wie fühlst du dich? Vermisst du Damaskus? Wo sind deine Eltern gerade, wenn ich fragen darf? Genau, also einfach sag gerne den Hörern und Hörerinnen, wie es dir geht, wie du dich fühlst in Deutschland.
Ja, also ich bin mit meinem Bruder nach Deutschland gekommen und wir waren 4 Geschwister und einer von denen ist minderjährig, deswegen hätten wir die Chance, das auch unseren Eltern auch hier zu bringen. Mhm. Und jetzt sind die ganze Familie hier. Schön. Ja, also das habe ich gesagt, also mit dem Sprache war am Anfang schwierig, immer noch, also will ich gerne auch meine Sprache noch verbessern. Das hat mich sehr geholfen, dass ich mich engagiert habe, also ich hatte diese Chance, dass ich meine Sprache schnell zu verbessern, um ich dann auch Arbeit zu finden und man vermisst, klar, seine Heimat, aber in dieser Situation, wo das Krieg immer noch dort und man kann nicht dort fahren, denn ich habe hier jetzt 2. Heimat. Also ich fühle mich wirklich wohl hier und sage ich immer, also Berlin ist meine 2. Heimat.
Mhm. Schön.
Auf jeden Fall.
Wie sieht's aus mit der Zukunft? Zukunft von Go Volunteer, was plant ihr? Wollt ihr die Welt erobern? Was wollt ihr? Was sind die Pläne?
Genau.
Okay. Gut, das hätten wir abgehakt.
wir sehen ja jetzt, nach 4 Jahren mittlerweile, dass vieles auch fruchtet von dem, was wir machen. Vieles dauert auch einfach seine Zeit, bis es auch angenommen wird. Engagierte Newcomer läuft sehr gut, das möchten wir gerne nicht nur weiterführen, sondern im Moment läuft es nur in Berlin und wir wollen das gerne in andere Bundesländer bringen. Wir möchten noch mehr Leute über Go Volunteer in Ehrenamt oder überhaupt für unsere Gesellschaft aktivieren. Es gibt ja viele, denen muss man es gar nicht erklären, aber es gibt immer noch super viele Menschen, die eigentlich einen guten Willen und Motivation haben, aber immer noch nicht wissen, wie sie ganz schnell, ganz einfach was finden können und dass sie das vor allen Dingen ganz einfach eigentlich finden können. Das heißt, wir werden auch weitere große Kampagnen machen, wie aktuell. Nächstes Jahr, das darf ich schon so ein bisschen verraten, planen wir noch ein größeres Projekt mit dem Fokus auf Naturschutz. Das heißt, wir wollen uns auch noch ganz andere Bereiche vornehmen und auch da wollen wir Ehrenamtliche, gerade junge Leute, jetzt gerade, wo so super viel in die Richtung Fridays for Future passiert, das finden wir super und wir finden, dass das langfristig dazu führen muss, dass all die Leute auch aktiv werden und dass der Protest auch dazu führt, dass sich was ändert. Wir glauben, dass die Generation genau die richtige dafür ist und deswegen werden wir da noch ein Projekt bauen. Das kommt nächstes Jahr, Go Nature. Uns fallen bestimmt noch ganz viele Sachen ein, die wir machen können. Heimat, ähnlich. Wir wollen vor allem in weitere Städte noch kommen. Wir sind hier jetzt in Berlin, Düsseldorf und Lübeck. Und nächstes Jahr wäre es ganz schön, wenn wir noch so 1, 2, 3 Städte dazu gewinnen würden.
Danke auf jeden Fall, dass ihr da wart. Es ja. war sehr bereichernd, mit euch darüber zu sprechen, was vor allen Dingen auch seit 2015 passiert ist und wie ihr diese neuen Herausforderungen angeht. govolunteer.com, schaut euch mal die Seite an. Die ist wirklich sehr einfach gemacht, sodass ihr, wenn ihr euch engagieren wollt, liebe Newcomer, Newcomerinnen, aber auch Nicht-Newcomer, Newcomerinnen, euch engagieren könnt. Zum Schluss gibt es eine Frage, die wir... oder 3 Fragen eigentlich, aber wir suchen uns dann immer die Frage aus, die am besten passt zu den Interviewgästen. Und der Michi hat hier eine Frage schon markiert.
Also vor allem, Rami, wie soll unsere Gesellschaft 2030 aussehen? Wie würdest du dir eine perfekte Gesellschaft 2030 vorstellen?
Dass jede Person arbeitet und nach seiner Arbeit sich engagieren.
Sehr gut. 80 Millionen Deutsche, engagiert euch! Das ist ein Befehl.
Vollbeschäftigung in Form von Engagement. Thomas, hast du auch eine Idee davon, wie 2030 die perfekte Gesellschaft aussehen soll?
Ja, in der Gesellschaft reden 80 Millionen Deutsche wieder miteinander. Also ich glaube, unterschiedlicher Meinung wird man immer sein und das ist auch okay und das macht einer Demokratie auch durchaus Spaß. Aber im Moment sehe ich einfach nicht sehr viel Dialog. Wir vier sind uns einig und ganz viele andere sind sich untereinander einig, aber mit denen unterhalten wir uns nicht. Es wird sehr viel sich an den Kopf geworfen und nicht mehr zugehört. Und ich wünsche mir, dass wir wieder dahin kommen, dass wir vernünftig miteinander reden. Ein paar wird es natürlich immer geben, die darauf keine Lust haben, aber ich glaube, dass es noch sehr viel gibt, die sich noch daran erinnern, wo das vielleicht mal anders war. Und es wäre schön, wenn wir dahin kommen. Und wir arbeiten dran, dass es so wird.
Was für ein schönes Schlusswort, finde ich. Und liebe Hörer und Hörerinnen, die einfachste Variante, mit Menschen zu reden, ist, aus eurer Haustür rauszutreten, zu eurem Nachbarn, zu eurer Nachbarin zu gehen, da mal zu klingeln und zu fragen, wie es euch geht. Und dann gibt es diesen Dialog schon, zumindest zwischen 2 Menschen. Und wenn das jeder macht und jeder von uns sei, denn ihr wohnt ganz alleine und einsam im Wald, dann müsst ihr irgendwie auf euren Tretroller steigen und in die nächste größere Stadt fahren. Aber geht zum Nachbarn oder zur Nachbarin und fragt mal, wie es denen geht. Und so geht der Wunsch von Thomas und auch Rami in Erfüllung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und falls ihr Fragen habt, einfach hier in die Kommentare kommentiert. Ratet vor allen Dingen auch diese Folge, damit wir bei iTunes ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommen und noch mehr Menschen von diesem wunderbaren Projekt Go Volunteer und HiMate erfahren. Und wenn ihr über HiMate und Go Volunteer mehr erfahren wollt, dann hier in den Shownotes auf die Links klicken. Könnt euch da auch gerne nochmal die Crowdfunding-Kampagnen anschauen. Und der Michael Schmidt und der Shai Hoffmann sagen danke fürs Zuhören und danke, dass ihr da wart, Rami und Thomas. Und wir sagen Tschüssi.
Ciao.